Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph.
Im letzten Jahr, im 2024, hat es doch einige spannende Urteile gegeben im Arbeitsrecht. Und zwar in allen Bereichen, also für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen. So ist zum Beispiel entschieden worden über WC-Pausen und ob man währenddessen muss ausstempeln muss, wenn das eine Verdachtskündigung zulässig ist oder wenn eben nicht. Und die Gerichte haben auch über Überstunden geurteilt. Also wie man als Arbeitnehmerin die Überstunden korrekt muss beweisen muss. Und dass eben nicht einfach Einträge von Stunden in so einem Outlook-Kalender reinlangen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight.
Herr Professor Rudolph, welches ist das Urteil im 2024, wo Sie als Arbeitsrechtsprofessor am meisten jetzt erstaunt oder beschäftigt haben?
Ja, es ist noch schwierig, weil es gibt so viele Urteile zu verschiedenen Regelungsbereichen. Aber eins, das wichtig ist, weil es etwas entschieden hat, das bis jetzt sehr umstritten war, ist die Frage, ob eigentlich Mitarbeitende Kündigungsschutz zu gut haben, wenn sie sogenannt nur arbeitsplatzbezogen an der Arbeit verhindert sind, also krank sind. Wäre das sicher noch genauer anschauen, aber das ist ein ganz wichtiges Urteil, weil das bis jetzt sehr umstritten war.
Das will jetzt auch einiges auslösen in der arbeitsrechtlichen Welt.
Ja, man hat sofort Reaktionen gesehen, man hat auch in der Literatur, also das ist das, was die Rechtsgelehrten so alles den ganzen Tag schreiben, sehr unterschiedliche Rückmeldungen dazu, aber ja, es hat nicht gerade eingeschlagen wie eine Bombe, aber man hat es wirklich wahrgenommen.
Das ist zugleich auch das relevanteste Urteil jetzt vom letzten Jahr, oder gibt es noch relevanteres?
Es gibt, wie soll ich sagen, ähnlich relevante Urteile. Es ist beispielsweise entschieden worden, wie sind eigentlich die Spielregeln, wenn eine sogenannte interne Untersuchung absolviert wird, also wenn im Unternehmen Mitarbeitende einvernommen werden. Was hat man da für Verfahrensrechte? Auch da kommen wir sicher noch darauf zurück.
Sehr gut, dann fangen wir doch gerade an. Zuerst schauen wir aber kurz die aktuellsten Gesetzesänderungen an per Januar 2025, also die aktuellsten. Was ist da so aus arbeitsrechtlicher Sicht zu beachten?
Man kann sagen, es hat sich aus arbeitsrechtlicher Sicht nichts Spektakuläres da. Wir haben in den letzten paar Jahren neue Urlaubsbestimmungen bekommen, aber das ist jetzt für den Moment einmal vorbei. Was neu in Kraft getreten ist, ist eine wichtige Revision von der Zivilprozessordnung, wo beispielsweise gewisse Verfahrensklärungen hat und eine Praxistauglichkeit hat will ermöglichen. Aber muss man sagen, das ist jetzt nicht speziell fürs Arbeitsrecht etwas Neues in Kraft treten. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dass man Gerichtsverhandlungen über Videoaufnahmen macht oder dass Gerichtskostenvorschüsse nur noch in der halben Höhe geleistet werden müssen. Aber aus arbeitsrechtlicher Sicht ist das alles eigentlich nicht wirklich etwas ganz Neues beziehungsweise nichts sehr Entscheidendes. Nach wie vor gilt, dass Streitigkeiten bis und mit 30'000 Franken Streitwert in einem vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, dass es grundsätzlich keine Gerichtskosten gibt und das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellen. Das ist wichtig, dass also da mindestens als Laie ein bisschen darauf zählen kann, dass einem das Gericht hilft, wenn es darum geht, die nötigen Behauptungen aufzustellen.
Also Sie sagen, dass der arbeitsrechtliche Prozess bis jetzt schon genug laienfreundlich war und
ja, oder wie soll ich sagen, er wird nicht viel laienfreundlicher durch die Revision. Und ich finde ja, also ich denke, Gerichte tun auch mit Augenmass in den meisten Fällen die Vereinfachungen anwenden und versuchen gerade Leute, die keine Anwältin, keinen Anwalt haben, denen im Prozess ein Stück weit insofern zu helfen, dass wenigstens die wichtigsten Tatsachen mal vor Gericht wirklich auf den Tisch gebracht werden.
Und jetzt haben Sie eben vorhin kurz angesprochen, Gerichtsverhandlungen sind neu per Videokonferenz möglich. Das ist sicher auch noch speziell in einem arbeitsrechtlichen Prozess.
Ja, ich muss sagen, mir fehlt da noch ein bisschen die Vorstellungskraft, weil bis jetzt, soviel ich weiß, hat das nicht stattgefunden, wenn man jetzt mal die Corona-Situation auf der Seite lässt. Und man wird sehen, ob Gerichte überhaupt von dem Gebrauch machen oder nicht. Es wird sicher die Ausnahmesituation bleiben, ist klar.
Jetzt schauen wir zurück auf einen bunt gemischten Strauß von Urteilen. Alle sehr spannend aus meiner Sicht. Ich würde sagen, wir fangen an mit so drei Urteils-Snacks zu Beginn sozusagen. Also sind nicht unbedingt die relevantesten, aber spannend und sind auch in den Medien gewesen, teilweise im letzten Jahr. Einer, der natürlich komplett durch die Medien gezogen worden ist, ist zum Thema WC-Pause und ob man echt dann muss ausstempeln muss, wenn man aufs WC geht. Wie haben Sie das so mitverfolgt?
Ja, das ist ein interessanter Entscheid. Das ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Dass man muss für WC-Pause ausstempeln. Das ist aber tatsächlich der Fall gewesen in einer Uhrenfabrik, Uhrunternehmen in der Westschweiz. Und dort ist das verlangt worden von den Mitarbeitenden. Und dann hat sich die Frage gestellt, ob das rechtlich zulässig ist. Und man muss sagen, das Kantonsgericht Neuburg hat entschieden, ja, man kann das verlangen als Arbeitgeberin. Pausen sind halt am Ende des Tages nicht Arbeitszeit und es ist sicher kleinlich und das ist für mich wirklich gewöhnungsbedürftig, aber rein von der rechtlichen Optik her ist das für zulässig beurteilt worden.
Aber jetzt mal ehrlich, zum Beispiel wenn wir Mitarbeiter haben, die Rauchpausen machen, dann müssen die auch ausstempeln.
Ja, dort scheint es mir klar zu sein. Also da geht es ja auch nicht wirklich im eigentlichen Sinn um ein natürliches Bedürfnis, das man einfach hat, sondern das ist letztlich wirklich nicht Arbeitszeit und dass man zur Rauchpause muss ausstempeln, ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Aber dass man jetzt auch zum aufs WC muss gehen, ausstempeln, das ist doch speziell.
Ist speziell und das ist ja ein Grund, warum das so in den Medien Wellen geschlagen hat, weil man es eigentlich fast nie nicht so kennt.
Gut, dann gehen wir zum nächsten Entscheid. Dort ist es um Auszahlung von Ferienlohn gegangen, bei einem Vollpensum. Vielleicht können Sie kurz erklären, was ist genau da der Inhalt gewesen?
Ja, der Hintergrund ist der, dass es rechtlich unzulässig ist, dass Ferienansprüche einfach durch Geld quasi weggekauft werden. Also das Gesetz will, dass Mitarbeitende ihre Ferien wirklich beziehen und nicht einfach nur, sagen wir, einen Bonus dafür bekommen und man tut einfach die Ferien abzwacken. Und da gibt es jetzt seltene Ausnahmen nach der Rechtsprechung, wo man da nicht im Detail gehen will. Es braucht Voraussetzungen, zum Beispiel sehr unregelmäßige Tätigkeit. Und da muss es im Arbeitsvertrag ausgewiesen sein und auf der Lohnabrechnung und so weiter. Aber die Frage hat sich dann gestellt, gelten die Ausnahmen nur bei einem Teilzeitpensum oder kann das auch bei einem Vollzeitpensum der Fall sein? Und da hat das Bundesgericht entschieden, dass wenn jemand per Vollzeit angestellt ist, dann gibt es gar keine Ausnahmen. Also dann ist der Lohn, der Ferienlohn immer zu zahlen, wenn jemand in die Ferien geht und man kann es nicht einfach wegkaufen durch irgendeine Pauschale.
Warum geht denn der Gesetzgeber davon aus, dass man das nicht wegkaufen darf? Wieso der Grundsatz?
Es geht letztlich um Gesundheitsschutz bzw. Erholung. Das ist sicher auch richtig so, dass man eben den Mitarbeitenden im Minimum von 4 Wochen nach dem Gesetz Ferien muss gewähren und eben in Natura und nicht einfach nur sozusagen als Kessel, wo man dann kann abkaufen kann. Ja, also Gesundheitsschutz ist das berechtigte Motiv dahinter.
Kommen wir zum nächsten Snack-Urteil und zwar geht es eben um den zeitlichen Kündigungsschutz bei arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit. Das klingt jetzt sehr lang und sehr kompliziert, Herr Rudolf, wie muss ich das verstehen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen und vielleicht vorab sagen, das ist wirklich eine der meist umstrittenen Rechtsfragen gewesen im Arbeitsrecht, wo auch die Meinungen sehr auseinandergegangen sind. Um was geht es? Wenn Mitarbeitende krank sind und darum nicht arbeiten können, dann haben sie nach dem Obligationenrecht Anspruch auf einen gewissen Kündigungsschutz. Also man kann ihnen nicht kündigen in dieser Zeit, beziehungsweise die Kündigungsfrist verlängert sich. Das ist nicht ewig der Fall, das hängt dann von den Dienstjahren ab, aber man hat einen gewissen Schutz. Das ist völlig unbestritten und ergibt sich klar aus dem Gesetz. Jetzt hat sich die Frage gestellt, was ist denn aber, wenn jemand nicht, wenn sie so wollen, im klassischen Sinn krank ist, also schwere Grippe, Bronchitis oder so etwas, sondern der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur eben sogenannt arbeitsplatzbezogen. Also nur in Bezug auf die konkrete Stelle, könnte aber an jeder anderen Stelle durchaus arbeiten, bei einer anderen Arbeitgeberin oder beim gleichen Arbeitgeber, einfach an einem anderen Ort. Und das Phänomen kennt man vor allem im Zusammenhang mit schwierigen, belastenden Situationen am Arbeitsplatz, vielleicht eine Mobbing-Situation oder eine Belästigungssituation, ob jetzt echt oder nur behauptet, sei dahingestellt. Und für diese Frage war eben sehr umstritten gewesen, ob in so einer Konstellation, wenn jemand sonst ganz normal funktioniert, also er kann in den Ausgang gehen, er kann Hobbys betreiben, ist einfach nur auf die spezielle Stelle arbeitsunfähig, ob da der Kündigungsschutz greift oder nicht. Und da hat jetzt das Bundesgericht geklärt, nein, in so einer Situation ist also eine Kündigung zulässig, wirksam. Selbstverständlich spricht das für einen seriösen und guten Arbeitgeber, wenn er das nicht einfach gerade ausnützt. Aber rein von der Rechtslage her wäre also in so einer Situation eine Kündigung möglich.
Dann wird sich der Streit umdrehen, ob jetzt etwas Arbeitsplatz bezogen ist oder nicht, oder?
Das ist so, und dann sind wir letztlich bei einer Beweisfrage, oder? Wer muss denn jetzt was beweisen? Muss der Mitarbeiter beweisen, dass er generell arbeitsunfähig ist, oder ist der Arbeitgeber, der muss beweisen, dass es eben nur eine arbeitsplatzbezogene Arbeitsfindung ist? Das ist noch ungeklärt, aber es gibt nicht so seltene Fälle, wo zum Beispiel sogar schon im Zeugnis, hausärztlichen Zeugnis vom Mitarbeiter steht, arbeitsplatzbezogen. Und dann ist natürlich der Beweis eigentlich erbracht. Und dann stellt sich genau die Frage, und eben nach dieser neuen Rechtsprechung greift in so einem Fall dann kein Kündigungsschutz.
Und wie ist Ihre persönliche Meinung zu dem?
Ich halte das Urteil für richtig, obwohl ich nicht unbedingt eine spezielle Sympathie dafür oder dagegen habe. Aber wenn man sich überlegt, warum man den Kündigungsschutz eingeführt hat, es ist darum gegangen, Leute zu schützen in einer Situation, wo sie auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Wenn sie jetzt aber nur, wiederum in Anführungsschlusszeichen, nur arbeitsplatzbezogen an der Arbeit finden sind, dann können sie sich eben bewerben an einem anderen Ort. Mhm. Sie können eine andere Stelle antreten. Und so muss man sagen, rein vom Sinn, vom Kündigungsschutz, ist dann eben das nicht mehr nötig, dass man Kündigungsschutz beansprucht.
Mhm. Und eben jetzt aus Sicht von einer Arbeitgeberin, wie könnte man dann beweisen, dass das eine arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit ist?
Man könnte zuerst mal beim Arbeitnehmer, beim Mitarbeiter nachfragen, und er soll doch das Zeugnis, das er bringt, er oder sie bringt, konkretisieren, soll Auskunft geben darüber, ob es jetzt generell ist oder nur arbeitsplatzbezogen. Das meine ich, kann man verlangen. Sonst gäbe es noch die Möglichkeit, wenn man wirklich begründete Ziel hat, allenfalls eine vertrauensärztliche Untersuchung zu verlangen, dass also der Mitarbeiter sich bei einem Arzt, bei einer Ärztin zeigt, wo vom Arbeitgeber gestellt wird, und dann schaut man, was der für eine Bescheinigung ausstellt.
Aber der gibt so eine Auskunft, der Vertrauensarzt?
Also der darf selbstverständlich nicht Diagnose bekannt geben, aber die Aussage, ob eine Arbeitsverhinderung generell ist oder nur arbeitsplatzbezogen, die kann er aus meiner Sicht bekannt geben, ja.
Sind wir beim Thema Kündigung angelangt, und ein ganz wichtiger Entscheid ist zum Thema Verdachtskündigung gefallen. Herr Rudolf, was ist das eigentlich genau?
Von einer Verdachtskündigung spricht man, wenn eine Arbeitgeberin eine fristlose Entlassung ausspricht aufgrund von einem Verdacht, also dass beispielsweise eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ein Delikt am Arbeitsplatz begangen hat. Und dann, wenn sich das eben nicht erhärtet, der Verdacht, es lässt sich nicht beweisen. Dann ist es eben nur eine Verdachtskündigung, und dann stellt sich die Frage, wer trägt denn das Risiko? Und die Antwort liegt für mich nahe, ist auch Rechtsprechung zu Recht. Also es ist grundsätzlich im Risiko von der Arbeitgeberin. Also wenn sie fristlos kündet und sich der Verdacht nicht erhärtet, dann ist das ihr Risiko gewesen, und dann erweist sich so eine fristlose Entlassung als ungerechtfertigt.
Wie ist denn das jetzt in diesem konkreten Fall in Freiburg gewesen?
Dort ist es um ein Restaurant gegangen, und da ist eine Mitarbeiterin vorgeworfen worden, sie hätte eine Flasche und ein Glas Wein geklaut. Und wegen dem hat man sie fristlos entlassen, und der Beweis hat sich eben nicht erbringen lassen. Und darum ist eben die fristlose Entlassung unzulässig gewesen.
Wie ist jetzt als Anwalt, würden Sie jemandem eher nicht raten, in dem Fall so eine Verdachtskündigung zu machen?
Man muss sich einfach bewusst sein, dass man das, wenn es sich nicht lässt, beweisen, dass es dann sehr, sehr kritisch wird. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, wo dann vielleicht trotz Verdacht, nur Verdacht, das zulässig ist. Ich glaube, man müsste wirklich einfach zuerst versuchen, so schnell wie möglich Licht ins Dunkel zu bringen, zügig Abklärungen machen. Warum ist das wichtig? Die Rechtsprechung sagt, sobald ich es weiss, muss ich innerhalb von 2 bis 3 Arbeitstagen dann fristlos kündigen. Also man kann da nicht einfach wochenlang verschleppen und ein bisschen mal nachfragen, man muss es zügig machen. Aber man darf schon die Massnahmen ergreifen, die nötig sind, dass ich eben nicht nur einen Verdacht habe, sondern dass ich es auch wirklich weiss.
Also muss man jetzt einen Verdacht haben, oder muss man es wissen?
So sagen, wenn man es weiss, dann weiss man, woran man ist. Ja. Und dann kann man den Entscheid treffen. Und man hat dann bessere Karten, weil man der Sachverhalt wirklich bekannt ist. Und dann lenkt das für eine fristlose Entlassung. Wenn zum Beispiel ich weiss, dass ein Delikt stattgefunden hat. Wenn ich halt das schon von mir aus riskiere, das schon nach einem Verdacht zu machen, laufe ich einfach Gefahr, dass es am Schluss schief rauskommt.
Wie jetzt eben bei dem Fall.
Genau, das ist ein gutes Beispiel.
Genau. Gut, kommen wir zur nächsten Kündigungsthematik. Und zwar gibt es einen spannenden Kündigungsfall aus dem Kanton Wallis. Herr Rudolf, was ist da passiert?
Ja, dort hat ein Mitarbeiter 2 Arbeitskollegen aufgefordert, sie sollen kündigen. Wahrscheinlich ist der Mitarbeiter selber schon nicht mehr glücklich gewesen bei dem Unternehmen. Jedenfalls hat er seine Arbeitsgespänchen aufgefordert, sie sollen jetzt künden. Und wo das aufgeflogen ist, hat man ihn fristlos entlassen, wegen dieser Aufforderung. Und dann hat sich die Frage gestellt, ist das eine zulässige, fristlose Entlassung? Und das Kantonsgericht hat in dem Fall entschieden, nein, es sei zwar eine Treuepflichtverletzung, also man darf nicht, da bin ich sehr einverstanden, man darf nicht mit Arbeitskollegen auffordern, zu künden, aber die Pflichtverletzung ist nicht so schwerwiegend, dass es reicht für den wichtigen Grund, den es braucht für eine fristlose Entlassung. Es hat aber dann noch darauf hingewiesen, das Arbeitsgericht oder das Kantonsgericht Wallis, dass es dann anders wäre, wenn es wirklich ein dauerndes Aufhetzen gewesen wäre oder allenfalls, wenn es sich um eine Kaderperson handelt. Also wenn ich als Chef, als Chefin meine Mitarbeiter auffordere, gehen jetzt, suchen etwas Besseres, da läuft der Laden nicht mehr lang gut oder so, dann könnte das länger für eine fristlose Entlassung, weil es eben eine Kaderposition ist.
Oder wenn wir sagen, kommt mit, wir gehen ein Wanderski und gründen zusammen etwas Neues.
Das ist gleicher Meinung, weil wenn ich das während laufender Anstellung mache, ist das einfach mit der Treuepflicht nicht vereinbar.
Genau. Wenn man es jetzt nachher will machen?
Nachher, nach dem Ausscheiden, hat man keine Treuepflicht. Und dann ist aus meiner Sicht, spricht dort nichts dagegen, dass man da vielleicht vereinzelte Mitarbeiter anfragt, ob sie allenfalls wechseln wollen.
Zuletzt vielleicht zum Thema Kündigungen etwas aus dem Kanton Zürich. Das Obergericht hat da auch einen spannenden Entscheid gefällt, Herr Rudolf.
Ja, Corona hat uns eingeholt in dem Fall. Es ist darum gegangen, in einer Gesundheitseinrichtung im Kanton Zürich, dort hat man verlangt, von den nicht geimpften Mitarbeitenden, nur von denen hat man verlangt, dass sie an Spucktests teilnehmen, damit man das Risiko abschätzen kann. Und da hat sich dann eine Mitarbeiterin geweigert, an diesen Spucktests teilzunehmen und ist fristlos entlassen worden. Und die fristlose Entlassung ist vom Obergericht vom Kanton Zürich als zulässig erachtet worden. Es ist vielleicht noch wichtig zu betonen, es ist in Anführungs- und Schlusszeichen nur um Spucktests gegangen, also nicht um eine Impfpflicht. Im Gegenteil, man hat ja gerade gesagt, für die Nicht-Geimpften gibt es einfach als Variante den Spucktest. Und so eine Weigerung, mindestens in dem Fall, wir kennen nicht alle konkreten Umstände, hat gelangt, um eine fristlose Entlassung auszusprechen.
Finden Sie das richtig?
Das ist natürlich schwierig, generell zu entscheiden. Da müssen wir wirklich schauen, was für eine Einrichtung ist es genau gegangen, wie weit ist, hat man zum Beispiel Kontakt gehabt mit Patienten, mit sonst vulnerablen Personen. Aber wenn man das jetzt unterstellt, dass das so ist, und wenn man sich zurückdenkt in der Corona-Situation, und wie gesagt, es ist nicht um eine Impfverpflichtung gegangen, sondern um eben viele mildere Massnahmen, ja, finde ich, das ist Urteil, überzeugt mich.
Schauen wir zum Schluss noch verschiedene spannende Entscheide an, die gefällt worden sind im letzten Jahr. Und zwar einer, der erste, der ist vom Arbeitsgericht in Zürich gefällt worden und es ist um Überstunden gegangen und Outlook-Kalendereinträge. Herr Rudolf, was ist da genau passiert?
Ja, man muss vielleicht voraussagen, oder? Überstundenprozess, also wo Mitarbeitende Überstunden geltend machen oder auch Überzeitstunden, das beschäftigt Gericht sehr häufig. Da geht es auch um Geld, oder? Wenn die Stunden zu entschädigen sind, könnte das schnell 100 sein oder noch mehr Überstunden. Und sehr viel Überstundenprozess entscheidet sich an der Beweisfrage. Also es geht darum, sind die Stunden überhaupt geleistet worden? Und vor allem dann, wenn es keine Arbeitszeiterfassung gibt im Unternehmen, dann ist es natürlich sehr schwierig. Mhm. Und das ist das Problem für Mitarbeitende, weil sie sind sogenannt beweisverpflichtet. Also sie müssen das Gericht davon überzeugen, dass die Überstunden tatsächlich angefallen sind. Das kann man dann einfach machen, weil eben, wenn es eine Arbeitszeiterfassung gibt oder wenn man vielleicht Arbeitszeitrapport abgegeben hat oder sonst irgendein Badge-System gibt. Aber wenn es das nicht gibt, ist das ein echtes Problem. Und in dem Fall hat jetzt der Mitarbeiter versucht, seine Überstunden, seine Mehrstunden zu beweisen, indem er den Ausdruck von einem Outlook-Kalender im Gericht vorgelegt hat. Also der Kalender hat dann offenbar so und so viele Sitzungen und Termine bestätigt. Und das hat nicht gelangt. Das Arbeitsgericht hat gesagt, es sei bekannt, dass ein Eintrag im Kalender nicht einfach gleichzusetzen sei mit der Dauer von der Arbeitsleistung oder von einer Sitzung. Und das hat natürlich etwas, oder? Man tut das ja planen, aber ob dann die Arbeitszeit wirklich so lang war, das reicht nicht. Und darum ist in dem Fall der Arbeitnehmer unterlegen, das heisst, er konnte nicht beweisen, dass er die Überstunden zu gut hat.
Also ähnlich wie eine Rechnung und ein Beleg sozusagen, also es ist wie kein Beleg dafür, dass er tatsächlich...
Genau, kann man so vergleichen. Das ist eine Art, einfach einmal eine Behauptung, oder? Ja. Aber mit dem können Sie nicht wirklich beweisen, dass Sie wirklich den Anspruch zu gut haben.
Ja. Aber was wirklich noch nicht ganz klar ist, wieso kann man überhaupt Überstunden machen, wenn man die Arbeitszeiten nicht erfassen muss? Dann gibt es ja gar keine Überstunden.
Doch, das gibt es eben nicht so selten. Also wenn im Arbeitsvertrag abgemacht ist, eine Arbeitszeit 40 Stunden und ein Mitarbeiter schafft 42 oder 43 Stunden pro Woche, dann hat er 2 oder 3 Überstunden und die hat er unabhängig davon, ob die Arbeitszeit erfasst wird oder nicht. Mhm. Wenn sie erfasst wird, ist es einfach viel einfacher, das zu beweisen. Mhm. Aber man muss die Erfassungspflicht unterscheiden sozusagen vom Rechtsanspruch. Der Rechtsanspruch, der hängt halt vom Beweis ab und der ist eben mit oder ohne Arbeitszeiterfassung leichter oder schwerer möglich.
Mhm. Und wieso ist der Entscheid jetzt noch spannend aus arbeitsrechtlicher Sicht? Was würden Sie lernen daraus jetzt oder weitergehen als Anwalt?
Ja, es zeigt einfach, dass Mitarbeitende, die wollen klagen wegen Überstunden, einfach daran denken, ich muss es können beweisen. Ich kann also nicht einfach zum Gericht gehen und behaupten, ich habe viel geschafft und jetzt bitte sprechen mir meine Überstunden zu. Also ein Gericht schauen da genau an und sie verlangen von den Mitarbeitern, dass sie möglichst präzise die Überstunden auch beweisen können. Wenn man ein bisschen Glück hat, dann schätzt vielleicht das Gericht die Überstunden, aber es macht es auch nur zurückhaltend, wenn man wirklich mindestens gewisse Eckwerte kann präsentieren kann. Das ist einfach ganz wichtig. Und das heisst für Mitarbeitende als Neudeutsch, als Learning, man sollte eben während der Dauer der Anstellung, wenn es dann keine Arbeitszeiterfassung gibt, die Zeiterfassung selber führen und der Arbeitgeberin sporadisch abgeben, weil dann gelten die Stunden als genehmigt.
Kommen wir zum nächsten Entscheid, der sehr ein relevanter Entscheid war in Bezug auf interne Untersuchungen. Warum ist es so wichtig, dieser Entscheid?
Ich muss vielleicht zuerst sagen, was sind interne Untersuchungen? Es geht darum, wenn in einem Unternehmen Missstände festgestellt werden, zum Beispiel ein ganz schlechtes Arbeitsklima oder vielleicht sogar möglicherweise strafbare Handlungen, Geldwäscherei oder Veruntreuung oder Belästigung oder was auch immer, dann tun Unternehmen je länger je mehr sogenannte interne Untersuchungen machen. Das heisst, interne Mitarbeiter, die heissen bei den Banken zum Beispiel Compliance Officers oder vielleicht auch externe, eine Anwaltskanzlei zum Beispiel, die untersuchen dann die Vorfälle. Und zu diesen Untersuchungen gehört dann oft auch die Befragung der betroffenen Mitarbeiter. Um das geht es. Und da war eben sehr umstritten und auch ungeklärt gewesen, was für Recht haben die betroffenen Mitarbeitenden, wenn sie da befragt werden. Also Stichwort, können sie zum Beispiel die Aussage verweigern, können sie eine Anwältin mitnehmen zum Termin, können sie verlangen, dass ihnen zuerst sämtliche Akten offenbart werden, muss man sie vorher über ihre Rechte belehren. Das sind also Sachen, die man kennt aus dem Strafrecht. Und da ist eben die Frage, greifen diese Verfahrensvorschriften auch in einer internen Untersuchung?
Und was hat das Gericht entschieden?
Ja, da hat jetzt das Bundesgericht für Klarheit gesorgt. Es hat nämlich sehr deutlich gesagt, dass die strafprozessualen Regeln nicht anwendbar sind in einer zivilrechtlichen internen Untersuchung. Also das, was wir jetzt gerade angetönt haben, die verschiedenen Aspekte aus dem Strafprozessrecht, die entsprechenden Verfahrensrechte, die gelten nicht automatisch auch in einer internen Untersuchung. Mhm. Das heisst zum Beispiel, dass eben Mitarbeitende erstens mal teilnehmen an einer internen Untersuchung. Sie können nicht einfach sagen, geht mich nicht an. Und dass sie nicht automatisch einen Anwalt mitnehmen können. Das Weitersetzungsrecht, dass man sie auch nicht im Detail vorher muss mit allen Akten bedienen. Das ist jetzt eine Klarstellung, die wir seit dem Entscheid wissen.
Gut, und was bedeutet das jetzt für die Unternehmen zum Beispiel?
Es tut es für sie vielleicht ein bisschen vereinfachen, weil man muss in dem Sinn nicht ganz so zurückhaltend vorgehen, im Sinn von, man muss nicht all die einzelnen Rechte gewähren. Ich finde aber trotzdem, was klar ist, ist, Arbeitgeber, die haben auf jeden Fall eine Fürsorgepflicht. Also es würde nicht akzeptabel sein, wenn ein Unternehmen da massiv Druck erzeugt, die Leute verängstigen vielleicht mit fast nötigungsähnlichen Machenschaften. Das liegt also auch nicht drin. Man muss anständig mit den Leuten umgehen. Ich finde auch, man muss bei so einer Befragung ganz am Anfang mindestens grob sagen, um was es geht, damit die Leute nicht einfach völlig überrascht werden. Und letzter Punkt vielleicht, man muss vielleicht keinen Anwalt zulassen, aber in vielen Fällen ist es gar nicht so schlecht, wenn man Mitarbeitern die Gelegenheit gibt. Das ist auch, wie soll ich sagen, verbessere dann meine Situation als Arbeitgeberin, wenn ich mich nachher auf so eine interne Untersuchung berufe, weil dann kann ich dem Gericht zeigen, ich bin so fair gewesen, ich habe sogar freiwilligen Anwalt zugelassen, eine Anwältin zugelassen. Also da sollte man vielleicht ein bisschen grosszügiger sein als in der Praxis.
Sie reden von Zulassen. Wie sieht es aus mit den Kosten?
Kosten ist ein nächster guter Punkt und da gilt für mich der Grundsatz, die Anwaltskosten, die entstehen, die muss grundsätzlich jeder selber tragen. Also wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin findet, er möchte jetzt einen Anwalt mitnehmen zu dieser Besprechung und die Arbeitgeberin lädt das zu, dann ist im Grundsatz mindestens das vom Mitarbeiter selber zu tragen.
Auch wenn er am Schluss dann unschuldig ist?
Das wäre mindestens für den Regelfall wäre das meine Schlussfolgerung. Wenn wir jetzt aber würde feststellen, dass wirklich der Arbeitnehmer völlig grundlos im Fokus gerückt worden ist und man vielleicht auch noch Druck auf ihn erzeugt hat, dann kann ich mir Ausnahmesituationen vorstellen, wo man muss sagen, mal, da ist sogar eine Übernahmepflicht von der Arbeitgeberin gegeben. Aber es wäre für mich die Ausnahme.
Also man muss am Schluss wieder den Einzelfall anschauen.
Das ist das Los von uns Juristinnen und Juristen, um das können wir nicht herum.
Kommen wir zum letzten Fall, und zwar geht es um eine Zeugnisklage, auch vor Bundesgericht. Das Arbeitszeugnis ist ja etwas, das immer wieder auch vor Gericht gestritten wird. Was sind denn so Grundsätze, die ein Arbeitszeugnis muss enthalten oder nachdem es muss geschrieben werden?
Ja, das Obligationenrecht sagt wenig dazu. Das Obligationenrecht sagt, vereinfacht gesagt, einfach, man hat Anspruch auf ein Zeugnis oder allenfalls auf eine Arbeitsbestätigung. Aber was für Regeln gelten, das sagt das OR nicht. Da gibt es aber relativ viel Rechtsprechung dazu und auch in den Büchern zum Arbeitsrecht haben sich da so verschiedene Grundsätze herausgebildet. Und beispielsweise der Grundsatz von der Zeugniswahrheit, das ist der wichtigste. Zeugnis müssen wahr sein, dann müssen Zeugnis klar sein, sie müssen vollständig sein. Und es gibt auch noch den Grundsatz von der wohlwollenden Beurteilung. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, im Zweifelsfall sollte man da eine Art konstruktive Beurteilung abgeben, die es einem Mitarbeiter erlaubt, auf dem Stellenmarkt dann vorwärts zu kommen. Und jetzt kommen wir aber zu dem neuen Urteil. Dort ist es um etwas Prozessuales gegangen, nämlich die Frage hat sich gestellt, wenn jetzt ein Arbeitnehmer überhaupt kein Zeugnis überkommt. Es kommt manchmal vor, dass Unternehmen einfach keins ausstellen. Obwohl, das ist keine gescheite Taktik, weil man muss eins ausstellen, aber es gibt manchmal so Unternehmen, die sich einfach weigern. Dann ist es klar, der Mitarbeiter hat Anspruch auf ein Zeugnis und er kann klagen. Umstritten war jetzt aber bis zu dem Urteil, ob der Mitarbeiter einfach nur klagen kann auf Ausstellung eines Zeugnisses, würde es im Rechtsbegehr lauten, oder ob er mit seiner Klage auch schon einen bestimmten Zeugnistext einverlangen kann. Dass er selber sagt, ich möchte den und den Zeugnistext haben. Und das hat jetzt das Bundesgericht bejaht. Also Mitarbeitende müssen nicht, aber sie können mit ihrer Zeugnisklage schon einen bestimmten Zeugnistext einfordern.
Verrückt, also sie können über sich selber etwas schreiben und dann das fordern?
Das können sie, genau. Das heisst natürlich nicht, dass am Schluss das Gericht so wird urteilen. Dort kann dann die Arbeitgeberin im Prozess ihre Einwände einbringen und muss es auch tun. Und dann wird wahrscheinlich das Zeugnis ein Stück weit zusammengestutzt werden. Aber es hat schon seine Berechtigung, das Urteil. Weil wenn es anders wäre, dann müsste ja der Mitarbeiter zuerst einen Prozess führen auf Ausstellung. Das kann schon mal ein Jahr, zwei gehen. Dann kriegt er Recht über, dann wird hoffentlich das Zeugnis ausgestellt und dann ist er mit dem Text wahrscheinlich nicht einverstanden und dann muss er einen zweiten Prozess führen auf Abänderung. Und das wäre wirklich nicht sehr effizient und darum habe ich gewisse Sympathie für das Urteil.
Das ist bis jetzt auch immer so gewesen, oder?
Es ist einfach unklar gewesen. Das Bundesgericht hat sich bis jetzt noch nie geäussert, ob ich direkt einen Text einfordern kann oder nicht. Und es ist begrüßenswert, dass das jetzt geklärt ist.
Roger Rudolph, nochmal kurz zusammengefasst, welche Urteile vom letzten Jahr sind wichtig und auch wegweisend für die Zukunft?
Ich würde sagen, das erste Mal das Urteil zu der arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit. Also wenn jemand nicht generell an der Arbeit verhindert ist, sondern zum Beispiel nach einer Mobbing-Situation nur in Bezug auf die konkrete Stelle, wir haben das diskutiert, da hat jetzt das Bundesgericht geklärt, dass in so einer Situation kein Kündigungsschutz besteht. Und vielleicht ein zweites Urteil ist vielleicht nicht wegweisend, aber trotzdem interessant, das Urteil, wonach eben es zulässig ist, dass ein Arbeitgeber ihm verlangt, dass man während WC-Pausen muss ausstempeln. Das ist nach wie vor sehr gewöhnungsbedürftig und würde ich jetzt als Unternehmer nie machen. Aber man muss sagen, nach der Rechtslage ist das zu Recht so entschieden worden. Pausen sind jetzt einfach keine Arbeitszeit.
Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, und zwar eines, das auch immer wieder für Diskussionen sorgt, nämlich über Weiterbildung.
Ja, das ist ja an sich etwas Erfreuliches, oder? Dass sich Mitarbeitende weiterbilden können. Und häufig ist es auch so, dass sich Unternehmen beteiligen an dieser Weiterbildung, das heisst an den Kosten, wenn es darum geht, Kurskosten zu zahlen oder auch die Arbeitszeit vielleicht aufgewendet werden. Aber das zeigt natürlich auch sofort, dass man dann, je nachdem, wenn sich das Arbeitsverhältnis nicht so entwickelt, wie man sich erhofft, dass es Streitpotenzial gibt. Also wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter geht, bevor er die Ausbildung abgeschlossen hat, oder was noch häufiger vorkommt, er geht gerade, nachdem er sie abgeschlossen hat, und man hat irgendwo abgemacht, dass es eine Rückzahlungsverpflichtung gibt, das ist noch häufig in Unternehmen so, dann stellt sich die Frage, kann man das wirklich zurückverlangen vom Mitarbeiter? Kommt es darauf an, wer gekündigt hat? Also ist das auch bei einer Arbeitgeberkündigung so? Jetzt verliert der Mitarbeiter seinen Job, muss trotzdem noch die Weiterbildungskosten zurückzahlen. Das sind so Fragen, die sich relativ häufig vor Gericht stellen.
Es gibt doch einige knackige Fragen, und die beantworten wir das nächste Mal.
Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph.